Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Die Olympischen Winterspiele 1992, also ein großer Erfolg für den Gastgeber, für die Stadt Albertville. Aber natürlich auch ein großer Erfolg aus deutscher Sicht. Zum ersten Mal seit den Nazi-Spielen 1936 gewinnt ein deutsches Team wieder die meisten Medaillen bei Olympischen Spielen. Und auch bei den darauffolgenden Sommerspielen in Barcelona sind deutsche Sportlerinnen und Sportler so erfolgreich wie nie zuvor. Dafür verantwortlich waren damals natürlich vor allem Athletinnen und Athleten aus der ehemaligen DDR, die dadurch aber auch in Westdeutschland bekannt und gefeiert werden. Ich habe vor der Sendung mit Sporthistorikerin Jutta Braun gesprochen und sie zuerst einmal gefragt, wie viel Einfluss gerade solche Erfolge auf den Wiedervereinigungsprozess in Deutschland hatten.
Die Spiele hatten schon eine große Wirkung 1992, zumal man ja bedenken muss, dass es zweimal Olympische Spiele waren, also einmal in Albertville. Und dann noch in Barcelona, das fand damals ja noch im gleichen Jahr statt. Und bei Albertville ist ja wirklich das Kunststück gelungen, dass erstmals der bundesdeutsche Sport, jetzt vereinte Sport, Platz 1 auf der Medaillenliste errang. Und das war natürlich schon ein Erfolg, der allgemein sehr beeindruckte. Und auch die Sommerspiele mit Platz 3 waren natürlich zunächst mal ein glänzender Erfolg. Das führte dann dazu, dass bestimmte Sportler wie jetzt Franziska von Almsick zum Beispiel zum gesamtdeutschen Sportstar avancierte. Aber es weckte natürlich auch Begehrlichkeiten beim deutschen Sport und der Sportpolitik. Also Wolfgang Schäuble, der damalige Sportminister, hatte schon zu Beginn der 90er Jahre ja gesagt, dass das Bewahrenswerte im DDR-Sport erhalten werden sollte. Und das waren natürlich die Medaillen. Und diese Hoffnungen wurden nun genährt.
Wie groß war denn tatsächlich der Identifikationsgedanke von der westdeutschen Bevölkerung mit ostdeutschen Sportlerinnen und Sportlern und andersrum?
Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt eine Identifikation jetzt mit einem Menschen aus dem Osten oder Westen ist, sondern wirklich mit dem Erfolg. Das war ja auch jenseits von Olympia so. Ich finde, das muss man auch immer noch mit ins Bild einbeziehen, weil es genauso wichtig ist. Also Henry Maske etwa hat ja eine glänzende Profikarriere in den 90er Jahren hingelegt, gemeinsam mit RTL. Und er wurde auch zum Symbol des vereinten Deutschland. Er hat sich mit Max Schmeling ablichten lassen für eine Plakatserie. Kaum war die Mauer geöffnet, haben wir Freundschaft geschlossen. Also sportlicher Erfolg ist natürlich etwas, was die Menschen begeistert.
Wir kommen später nochmal ausführlich zum Thema Doping. Trotzdem war ja auch damals schon bekannt, dass in der DDR gedopt wurde. War dann bei Erfolgen von ostdeutschen SportlerInnen immer noch so ein Sternchen hinten dran aus dem DDR-System? Oder hat man den Erfolg damals für das gesehen, was es auf dem Papier war, nämlich ein gesamtdeutscher Erfolg?
Nein, also die Diskussion um Doping in der DDR begann sehr früh, noch vor 1992. Der Molekularbiologe Werner Franke, der später ja dann auch für das Lostreten der Dopingprozesse verantwortlich war, hatte ja schon Ende des Jahres 1990 in Bazzaro hierzu Geheimarbeiten gesichtet in der Militärakademie und seine Ergebnisse mit seiner Frau Brigitte Behrendonck gemeinsam schon 1991 veröffentlicht in einem Buch, wo man vieles nachlesen konnte, damals schon, was teilweise heute noch geleugnet wird. Und das war nicht das Einzige. Also unter dem Eindruck dieser Enthüllungen hat damals auch der Deutsche Sportbund zwei Kommissionen ins Leben gerufen. Eine unter dem Vorsitz von Manfred von Richthofen, der ja als Berliner Sportfunktionär sich immer sehr auch um deutsch-deutsche Belange gekümmert hatte. Und hier konnten ost- und westdeutsche Sportler in Anführungszeichen beichten und berichten über ihre Erfahrungen. Ziel war eigentlich, dass man damals hoffte, gemeinsam zu einer Aufarbeitung zu gelangen. Aber im Grunde beschränkte sich das Ganze dann eher auf eine Aufarbeitung Ost und nicht auf eine Aufarbeitung West. Zudem waren die Ergebnisse dieser Kommission geheim. Das Ganze war nicht gerichtsfest. Das Ganze war rechtlich auf sehr schwankendem Grund, so dass dieser im Grunde sehr hoffnungsfrohe Ansatz sehr schnell wieder in der Versenkung verschwand, was auch Herr von Richthofen sehr bedauert hat. Und dennoch gab es im Ansatz dieser Enthüllung des DDR-Dopings jetzt mittlerweile auch Sportler im Westen, wie etwa Claudia Lepping oder auch andere, die forderten, dass auch Doping in der Bundesrepublik geahndet werden möge. Und für eine ganz kurze Zeit gab es eine Diskussion, die auch den Deutschen Sportbund erreichte. Also Hans Hansen als damaliger Präsident hatte damals angekündigt, schon 91, eventuell die Qualifikationskriterien zu erleichtern, um die Leute nicht durch diese notwendige Endkampfchance in einen indirekten Zwang zu bringen. Aber das waren leider nur Lippenbekenntnisse. Also man ist davon wieder abgerückt. Also ein Diskurs wurde angestoßen, ein kurzer Funke der Hoffnung, was dann allerdings alles sehr schnell wieder erlosch. Aber der Kenntnisstand war sehr früh sehr hoch. Und eine zweite Sache trat ja 1992 während der Spiele in Albertville noch zutage, denn im gleichen Monat, in dem die Wettkämpfe stattfanden, öffnete die Gaukbehörde ihre Pforten für die Akteneinsicht. Und noch während der Spiele wurde ein Bobsportler mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Und das war ja dann praktisch auch schon wie ein böser Vorbote und böser Schatten auf das, was noch alles an Enthüllungen in den kommenden Jahren folgen sollte.
Also man hat schon sehr früh relativ viel gewusst über dieses Dopingsystem. Wie ist dann der Mauerfall und die Wiedervereinigung dann im Sportler, im Athletenlager angekommen? War da eine uneingeschränkte Freude, dass man jetzt sportlich gesehen wieder zu einer Mannschaft wird, oder waren die Befürchtungen gerade auch, was das Thema Doping angeht, da doch noch etwas größer?
Also ganz überwiegend hat man sich natürlich gefreut, dass man wieder ohne jegliche Restriktionen miteinander umgehen konnte und miteinander sprechen durfte und alle die Repressionen nicht mehr vorhanden waren, die das deutsch-deutsche Miteinander erschwerten. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, dass die Diskussion, die ja gleich Anfang der 90er Jahre losging, um ein mögliches gemeinsames Antreten bei Olympia, bei einigen auch Ängste auslöste. Denn eine gemeinsame Mannschaft bedeutete natürlich auch die Reduktion von potenziellen Startplätzen. Und das sieht man dann unter individuellen Karrierechancen natürlich eher mit Bedenken als mit uneingeschränkter Freude.
Jetzt ist heute sehr viel bekannt über dieses System. Wie sauber waren denn dann diese Olympischen Spiele 1992? Kann man das sagen?
Es sind verschiedene Dopingfälle bekannt geworden, vor allem internationale Dopingfälle von amerikanischen Sportlern aus Russland, aus Litauen. Und der Generalverdacht, der über diesen Spielen hing, hatte natürlich mit den weiterhin beschäftigten Eliten zu tun, gegen die etwa Behrendonck und Franke auch im Rahmen von juristischen Auseinandersetzungen kämpften, also dopingbelastete Trainer etwa. Und es war ein großer Streit damals, ob verschiedene Trainer weiterarbeiten sollten. Manche, wie etwa die Schwimmtrainer der DDR, haben sich in Ehrenerklärungen geflüchtet, muss man schon fast sagen, indem man Verfehlungen einräumte und für die Zukunft Besserung gelobte. Ja, es war bereits damals eine sehr aufgeladene Atmosphäre, die dann eben sehr schnell auch in eine Diskussion um die deutsche Einheit kippte. Das ist eigentlich das Bedauerliche. Und das wurde ganz klar angeheizt damals auch schon von der PDS. Also es gab eine Riesendiskussion, die heute nicht mehr so richtig im Bewusstsein vielleicht ist, die sich aber parallel zu den Spielen abspielte, obgleich die Person gar nicht bei den Spielen dabei war. Das war Katrin Krabbe, die suspendiert worden war vom Leichtathletikverband wegen eines Verdachts auf Doping, dann zunächst wieder Recht kriegte und dann später doch wieder in den Verdacht geriet, Clenbuterol konsumiert zu haben, was dann auch sich als zutreffend herausstellte. Und diese Diskussion ist ganz, ganz schnell in eine politische Debatte gekippt, indem sich sowohl Gregor Gysi als auch Hans Modrow vor sie stellten und sagten, das seien alles Beschuldigungen, die nur dazu gedacht seien, den DDR-Sport zu diskreditieren und die DDR generell als Arbeiter- und Bauernmacht zu delegitimieren. Das ist ja dann immer diese Standardformulierung. Hans Modrow hat noch einen Brief geschrieben und sie ermuntert, diesen Anwürfen zu widerstehen. Also hier wurde gleich mit dem Faktum des Sportbetruges auch deutsch-deutsche Politik gemacht. Und das ist ja etwas, was wir bis heute kennen.
Und trotzdem waren ja 1992 auch sehr viele, vor allem Funktionäre und Trainer aus dem Osten, dann im gesamtdeutschen Olympiateam, die ja klare Verbindungen zum DDR-Dopingsystem hatten. Wurden da quasi für den sportlichen Erfolg beide Augen zugedrückt?
Das ist genau eine Frage, die noch genauer erforscht werden muss, ja. Der Verdacht liegt natürlich mehr als nahe, aber alle Forschungsprojekte, die es bis jetzt gegeben hat und die sich mit Ost- und Westdeutschem Sport beschäftigt haben, haben immer im Jahr 1990 im Wesentlichen gestoppt. Es gibt ein paar Studien, die ein bisschen drüber hinausreichen, aber eigentlich sind die 90er Jahre das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt. Allgemein auf dem Tisch der Historiker. Auch was andere Dinge wie Treuhand und andere Fragen der deutschen Einheit betrifft, da ist die Geschichtswissenschaft sehr aktiv, aber auch die mit Sportgeschichte befassten Institute müssen sich hier jetzt stärker mit den 90er Jahren befassen.
Jetzt war Doping natürlich nicht nur in Deutschland damals eine Thematik. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass es auch internationale Dopingfälle während der Spiele gab, wobei natürlich vor allem im Osten, in der früheren Sowjetunion, auch vor 1992 systematisch gedopt wurde. War das damals schon so im Bewusstsein? Wie groß waren da die Zweifel, ob da bei diesen Spielen 1992 tatsächlich auch alles sauber verläuft?
Ach, wissen Sie, das ist ja hier in Deutschland tatsächlich ein Sonderfall. Wenn man überlegt, dass in Deutschland es das einzige Mal war, dass ein ehemaliges kommunistisches Staatssportsystem vor Gericht gestellt wurde und im Zuge dieser Gerichtsverfahren eben Akten herangezogen wurden, Zeugenaussagen erfolgten, Geständnisse erfolgten und vieles davon ja auch in der Öffentlichkeit landete. Nicht alles, aber doch vieles. Und dieses Ausmaß an Klarheit, an Aufklärung, das hier erreicht wurde und dessen Wert man gar nicht hoch genug veranschlagen kann, auch wenn es immer gerne wieder wegdiskutiert wird, das hat es ja für andere Staaten überhaupt nicht gegeben. Und insofern gibt es natürlich auch hier Berichte und Vermutungen und Indizien, aber diese historische gründliche Aufklärung und auch juristische Aufklärung bleibt wohl leider auf absehbare Zeit einmalig.
Dann schauen wir mal auf den Wiedervereinigungsprozess hier in Deutschland. Wie kompliziert war das denn, zwei quasi komplett unterschiedliche Sportsysteme innerhalb weniger Monate zu einem zu verschmelzen?
Das war natürlich eine Herkulesaufgabe, wobei hier ganz unterschiedliche Erwartungen natürlich vorherrschten. Also ich sprach ja gerade schon davon, dass die bundesdeutsche Politik und natürlich auch der bundesdeutsche Sport hofften, die Medaillenproduktion der DDR in irgendeiner Form imitieren zu können. Und das geht aber natürlich nicht so einfach, wobei es ja generell schwierig ist, von einer Diktatur lernen zu wollen. Und wenn man sich die einzelnen Bausteine anguckt, und da ist das staatliche organisierte Doping natürlich ein wesentliches Element, aber es gibt viele andere Faktoren, wie die sogenannte einheitliche Sichtung und Auswahl, bei der alle Schulkinder gewogen und vermessen wurden, um ihre mögliche Eignung für bestimmte Sportarten zu prognostizieren. Es gab eine rigide Zweiteilung des DDR-Sports in medaillenintensiv und nicht medaillenintensiv, was dann mit Förderchancen wieder zusammenhing. Und vor allem, das wird immer vergessen, gab es ein hohes Maß an Hauptamtlichkeit im DDR-Sport. Ja, allein 7000 Menschen waren in den nicht zivilen Sportvereinigungen beschäftigt, insgesamt im DDR-Sport um die 20.000. Der DTSB war ein riesiger Apparat, der abgewickelt wurde in den 90er Jahren und viele Menschen erstmal in die Arbeitslosigkeit schickte. Also dieses Ausmaß an Hauptamtlichkeit gab es nicht im bundesdeutschen Sport, gibt es auch nicht. Manche bundesdeutsche Trainer, die in der Frühzeit in den 90er Jahren rüberfuhren und sich das anguckten, sagten hinterher, mein Gott, wir sind uns vorgekommen wie Hobbysportler im Vergleich zu dieser staatlichen Struktur. Und das abzuwickeln war natürlich nicht einfach. Und das bedeutete natürlich vor allem für Clubs, und das hat man ja im Fußball ganz deutlich gesehen, für Clubs, die nun plötzlich in die Eigenverantwortung geschickt wurden, in die Aufgabe der Eigenfinanzierung, in die Herausforderung der Kommerzialisierung, dass das auch ordentlich schief gehen konnte. Und der Ostfußball leidet ja bis heute im Grunde genommen darunter, dass er so wie große Teile auch der ostdeutschen Wirtschaft eben diese Transformation nicht ohne weiteres geschafft hat, sondern da viel Blut geflossen ist.
Wie viel dieser ostdeutschen Strukturen wurde denn dann schlussendlich in das gesamtdeutsche Sportsystem mit übernommen?
Also wenn wir über die Leistungssportstrukturen im engeren Sinne sprechen, dann ist das herausragende Beispiel im Grunde das Vorbild der Kinder- und Jugendsportschulen, die in der alten Bundesrepublik ja immer so ein bisschen geheimnisumwoben waren als Talent- und Kaderschmieden und hinter deren Kulissen man nun endlich mal gucken konnte, dass die ab Mitte der 90er Jahre teilweise wieder als Blaupause genommen wurden, um die Eliteschulen des Sports entsprechend zu strukturieren. Also eine starke Leistungssportorientierung, eine Vereinbarkeit von Unterricht und Training. Die Elemente waren Anfang der 90er noch ein bisschen verpönt, aber haben sich dann später doch zu einer Renaissance in diesem Bildungsbereich gefunden. Und ansonsten war es natürlich eine schwierige Frage der Gerechtigkeit. Also wenn man über die Spielsportarten spricht, wie viele Ostclubs sollten in die Ligen integriert werden, in die Bundesliga. Im Fußball hat es diese Geisterliga gegeben, ebenso wie im Handball. Da war das Geisterhafte nicht wie bei den Geisterspielen zu Corona-Zeiten, dass keine Zuschauer dabei waren, sondern dass sich der Verband auflöste, weil man bereits auf dem Weg in die deutsche Einheit war, aber trotzdem noch eine Saison 90-91 ausgespielt wurde, um die besten Teams zu ermitteln, die dann wiederum in die Bundesligen integriert werden konnten. Und da hat es lange Zeit noch Debatten darüber gegeben, ob das gerecht war oder ob das ungerecht war. Also das war natürlich alles ein harscher Prozess, für den es vor allem keine Blaupause gab.
Wie wiedervereint ist denn der deutsche Sport heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung, vor allem was das Leistungssportsystem angeht?
Naja, ich meine, allein schon dadurch, dass bei den Aktiven jetzt eine völlig andere Generation auch im wahrsten Sinne des Wortes am Start ist, denke ich, sind viele Mentalitätsprobleme, die es in den 90ern noch und auch in den 2000er Jahren noch gegeben hat, hoffentlich etwas abgeschwächt. Die eigentliche Differenz in der Einheit sieht man heute eigentlich eher im Breitensport, weil immer noch unerklärlicherweise der Organisationsgrad in Vereinen im Osten deutlich niedriger ist als im Westen. Und es ist umstritten, weshalb das so ist. Es gibt Stimmen, die sagen, na ja, da gibt es weniger passive Mitgliedschaft. Es gibt Stimmen, die sagen, im Osten sei noch eine stärkere Leistungsorientierung. Viele verweisen darauf, dass natürlich Vereine nach der deutschen Einheit auch Geld kosteten und man dafür nicht das Geld hatte oder das nicht gewohnt gewesen sei. Das mag ja auch für die unmittelbare Transformationsphase gelten. 30 Jahre später weiß ich nicht, ob das noch ein Argument sein kann. Das ist nicht erforscht. Historiker und Sportwissenschaftler und Soziologen streiten über dieses Phänomen. Aber das zeigt eben ganz einfach, dass nach 40 Jahren getrenntem Weg, nicht nur in Kultur und Wirtschaft, sondern natürlich auch im Sport Spuren hinterlassen worden sind. Es ist aber auch die Frage, ob man hier unbedingt sich 100% angleichen muss, ja.
Wie wichtig waren dann im Zuge dessen Erfolge von Sportlerinnen und Sportlern, gerade bei Großereignissen wie bei Olympischen Spielen 1992, für diesen Wiedervereinigungsprozess, gerade auch was das Sportsystem angeht?
Ich würde die Bedeutung von Sportereignissen hier an der Stelle tatsächlich nicht überbewerten wollen. Das ist großartig für den Moment, aber die Mühen der Ebene und des täglichen Lebens kommen ja dann danach. Und ich denke, dass es sowohl für den Sport schwierig war, diese Einheit zu bewältigen. Und ich meine, über die Schwierigkeiten der deutschen Einheit sprechen wir ja bis heute. Und bei aller großen Freude über die Freiheit, die damals erzielt wurde und die ja auch den Sport betrifft, vor allem den innerdeutschen Sport, der eben nicht mehr eingeschnürt war in irgendein Korsett, sondern einfach die Tatsache, dass Sportler wieder völlig ungehindert Sport treiben durften, war ja ein Ausmaß an Befreiung, an das man immer wieder denken sollte.